Ich bin etwas schief ins Leben gebaut, wo mir alles rätselvoll ist und fremd. Und das schreibt der Dichter Joachim Ringelnatz in seinem Gedicht Ansprache eines Fremden. Joachim Ringelnatz war in den 20er Jahren ähnlich berühmt wie damals die Comedian Harmonists, ein echter Bühnenstar, ein großer Solo-Kabarettist. Verse von ihm kennt auch heute noch fast jeder, zum Beispiel das Gedicht von den beiden Ameisen, die nach Australien reisen. Aber wer war Joachim Ringelnatz? War er der betrunkene Seemann, der langnasig und kurzweilig den Daddeldu spielte? Der Journalist und Autor Hilmar Klute hat jetzt ein Buch über Ringelnatz geschrieben. War einmal ein Bumerang, so heißt die Biografie. Das Leben des Joachim Ringelnatz. Hilmar Klute ist jetzt bei uns im Studio. Guten Tag, Herr Klute.
Guten Tag.
Wie kann man eigentlich über Ringelnatz schreiben? Kann man ihn überhaupt verstehen? Er selbst hätte sich gegen Ringelnatz-Versteher sicher zur Wehr gesetzt, oder?
Also er hätte sich sicher gegen solche Ringelnatz-Versteher zur Wehr gesetzt, die glauben, ihn korrigieren zu müssen. Also in dem Sinne, dass man sagt oder dass sie sagen, Ringelnatz war nicht der betrunkene Seemann auf der Bühne. Ringelnatz war nur ein Mann, der das gespielt hat, der in Wahrheit bitter ernst war. Er war eben beides und er war diese Figur, die er auf der Bühne war, auch. Und er hätte sich dagegen verwahrt zu sagen, dass er sein eigenes Klischee damit bediene, weil das war natürlich sein Erfolgsrezept, seine Erfolgsfigur, mit der er berühmt wurde und mit der er eben seine Poesie auch transportiert hat.
In Ihrer Biografie erzählen Sie das Leben von Hans Bötticher nach, der sich später Joachim Ringelnatz genannt hat. Ja, fangen wir mal bei dem Schüler an. Da war er ja, tja, man muss schon fast sagen, ein schwer erziehbarer Junge, also eindeutig verhaltensauffällig, oder?
Ja, würde man nach heutigen Maßstäben wohl so sehen. Also er hatte große Schwierigkeiten gehabt, sich zu konzentrieren in der Schule. Er hatte eine große Unlust gehabt, wie wahrscheinlich viele Schüler in dem Alter. Nur das war eben damals ein sehr restriktives System, pädagogisches System. Und da ist man schnell durch die Raster gefallen. Und je schärfer er von seinen Lehrern verprügelt wurde oder angegriffen wurde, desto mehr hat er sich verweigert. Und das ging dann eben bis zum Schulabgang. Also er wurde dann von der Schule geworfen.
Also er war da richtig renitent. Wenn man faul ist, kann man sich ja auch sagen, okay, ich schummel mich da irgendwie so durch. Da war er nicht der Typ, sich durchzuschummeln.
Nein, das hat er nicht getan. Er war auch nicht geschickt und wollte das auch nicht sein. Also er wollte er war auch ehrlich. Er hat auch gesagt, ich habe jetzt auf der Völkerschau eine Gruppe von Samoanerinnen getroffen und die haben mir meinen Namen auf den Arm gebrannt. Also ich habe mich tätowieren lassen. So ist er stolz in die Klasse gegangen und darauf hat der Lehrer dann gesagt, das war's jetzt kannst du gehen.
Aber er kommt da nicht in ein Heim für schwer Erziehbare.
Nein.
Das hätte man jetzt ja auch in der Zeit denken können, dass die Eltern verzweifeln sagen, ab mit ihm, ab ins Heim oder so.
Nein. Er wurde dann auf ein Realgymnasium, auf eine private Schule versetzt, die der Vater natürlich zahlen musste. Und da hat er das einjährig Freiwillige gemacht, ein Abschluss, der ihm erlaubt hat, seinen großen Traum zu erfüllen, nämlich zur See zu fahren.
Woher kam dieser Traum?
Das ist schwer zu sagen. Also er hatte den immer gehabt. Also er hat immer mit Matrosenfiguren gespielt. Und es gab allerdings einen Mann in der Familie, einen Kapitän, das war der Bruder seiner Mutter. Und den hat er sehr verehrt, der wurde in der Familie auch sehr verehrt. Und das muss wohl sein, sozusagen die Referenzgröße gewesen sein für diesen Traum.
Und er wird Matrose, seine Zeit als Matrose ist aber alles andere als romantisch. Da hat er richtig üble Dinge erlebt, oder?
Ja, er hat üble Dinge erlebt, weil er natürlich für das Matrosendasein überhaupt nicht geeignet war. Also er war erstmal sehr klein, nur 1,60 groß, vielleicht damals sogar noch kleiner. Und er war ja 17, als er zur See fuhr. Er hat Sächsisch gesprochen, was den Spott der Kameraden provoziert hat. Und er war, wie gesagt, körperlich und seelisch auch nicht in der Lage, diese sehr harte Arbeit zu machen. Er hat auch Gedichte geschrieben. Er war ein weicher Mensch eigentlich. Und das hat ihm den Traum, hätte ihm den Traum zerstören können, aber irgendwie hat er ihn nicht ganz zerstört. Also es war ja immer, diese Idee ist ja immer geblieben und sie wurde ja gewissermaßen dann eben auch sein Markenzeichen und der Grundstock seiner Kunst.
Also er wird da verprügelt, er muss in Südamerika, flieht er einmal von Bord.
Ja.
Diese Gedichte, die er darüber schreibt nachher oder die Zeit, wie er sie im Nachhinein sieht, ist das auch eine Art Verklärung? Denn eigentlich denkt man, furchtbar, schrecklich, nur noch grauslig.
Ja, er hat es verklärt, er hat es sozusagen umgewidmet in ein positives Erlebnis. Das würde ich auch sagen, denn das Er hat natürlich in seiner Autobiografie alle Härten genau beschrieben. Also es gibt ja zwei große autobiografische Bände. Das erste heißt Mein Leben bis zum Kriege und da geht es eben um seine Jugend und um seine Seefahrt. Und da hat er, wie man so schön sagt, kein Blatt von dem Mund genommen und das wirklich in der ganzen Härte und Brutalität geschildert.
Und dann kam der Erste Weltkrieg. Hans Bötticher will unbedingt daran teilnehmen. Ja, was treibt ihn, das zu tun? Ein glühender Patriot ist er eigentlich nicht, oder?
Nein, ich glaube, das ist eine Defiziterfahrung gewesen. Also er wollte sozusagen das Bürgerliche, das ihm irgendwie durch die Lappen gegangen ist, das wollte er nachholen, kompensieren, einfach durch eine Karriere. Also er wollte nicht der Versager sein, der Schulversager. Er wollte Offizier werden, er wollte was darstellen. Und als Offizier und als Soldat hat man natürlich im wilhelminischen Zeitalter, in der wilhelminischen Ära was darstellen können.
Aber er will auch an die Front. Warum will er das?
Ja,
warum drängt es ihn so?
Weil er was erleben will. Also das ist sein großer Wunsch, ist immer was zu erleben. Das hat er schon als Kind so empfunden. Er wollte der große Abenteurer sein. Er wollte sozusagen das Menschliche, das Existenzielle an den Grenzen erfahren. Und da bot sich natürlich die Frontlinie an, die er aber nie wirklich erreicht hat.
Und dann kommt er nach München und in München wird er dann zum Kabarettisten. Ja. Wie passiert das? Was bringt ihn auf die Bühne?
Eigentlich erstmal ist es ein Zufall. Also er kommt mit einem Freund, der gar kein Kabarettist ist, der ist eher so ein Lebemann und hat in der Sektfabrik gearbeitet, sein Freund Willi, mit dem geht er durch die Türkenstraße und dann stolpern sie gewissermaßen in den Simplicissimus hinein, eben das große Kabarett-Café, ein Weinlokal damals von Kati Kobus bestellt und belebt. Und da trifft er eben auf die großen Leute dieser Zeit. Das waren Wedekind, das war Erich Mühsam und Ludwig Scharf, große Kabarettisten, Kleinkünstler, die mit ihren Texten, mit ihren Gedichten dort aufgetreten sind. Das wollte er auch machen und er hat sich einfach so langsam vorgearbeitet in diesen Hinterraum, wo das alles stattfand und war dann im Handumdrehen der Hausdichter des Simplicissimus.
Das beschreiben Sie sehr schön. Er ist Autodidakt, wie er sich das abschaut, genau, auch von den anderen. Ja. Und erst einmal anfängt, sich da auf die Bühne stellt. Das ist ja auch mutig. Also selbstbewusst war er schon.
Er war absolut selbstbewusst. Ja, er hatte also keine Minderwertigkeitskomplexe. Das kann man ihm, glaube ich, nicht anlasten. Er wusste, dass er was erreichen kann, wenn er genug übt. Ja? Also wenn er sich das abschaut, wie Sie schon sagten, bei anderen, die es konnten, das Handwerk. Und er war auch nicht größenwahnsinnig. Er wusste auch, ich muss arbeiten und ich muss was perfektionieren und ich muss ein bisschen was machen, um dahin zu kommen.
Wie kann man das erklären, dieses Selbstbewusstsein? Also er war klein, er war schmächtig, er war hässlich. Wahrscheinlich ist er als kleines Kind auch mal gehänselt worden.
Ja, wegen seiner langen Nase.
Die lange Nase. Ja. Dann ist er in der Schule rausgeflogen und auch oft während der Seefahrt gedemütigt. Ja. Trotzdem ist sowas angeboren.
Nehme ich mal an, er war so ein exaltierter Charakter. Er war kein introvertierter Mensch. Ne? Also nicht jemand, der sich so verkrochen hat. Und er hat sehr gelitten darunter, auch unter seinem Aussehen, das hat er auch oft beschrieben, er hat sich als hässlich empfunden. Und, aber er hat das einfach sozusagen umgewidmet in Charme und in das, was man so Charisma nennt und was man ja gar nicht erklären kann, was es wirklich ist.
Und dann nennt er sich Joachim Ringelnatz. Ja. Warum und woher kommt denn dieser Name?
Naja, das weiß man nicht so genau. Also er hat es auch selber mystifiziert, hat gesagt, das ist mir so eingefallen. Er hat irgendwann 1919 angefangen, Gedichte unter diesem Namen zu schreiben und dann eben auch sehr bald zu veröffentlichen. Ich nehme an, es ist eine Kombination, also die Kombination ist ja geschickt gewählt. Also es ist mal ein Vorname, der ein Allerweltsname ist, so hießen damals auch schon viele Leute, und es ist ein Nachname, der so klingt, wie kein Mensch heißt. Niemand heißt Ringelnatz. Und ich glaube, diese Divergenz und das einerseits Bürgerliche und das andererseits märchenhaft Irrsinnige, das hat ihm wohl gefallen und damit hat er sich einerseits natürlich im Bürgerlichen verankert und dann natürlich sein Künstlertum sozusagen mit einem Namen versehen. Gut, ich meine, es liegt natürlich nahe, dass es die Ringelnatter ist. Er hatte ja in Cuxhaven ein großes Terrarium, muss man sogar sagen, sich angeschafft aus Langeweile, weil er einfach nichts mehr zu tun hatte.
Ja.
Und hat dann Ringelnattern reingesetzt, die dann Frösche gefressen haben. Er hat den Krieg sozusagen nachgestellt, mit diesen biologischen Fress- und Verdauungsprozessen, die er sich da angeguckt hat. Und es liegt nahe, dass es wohl die Ringelnatter ist.
Ja. Und dann steigt er auch sehr schnell auf. Also seine größten Erfolge erlebt er dann allerdings in Berlin. Er zieht auch später mit seiner Frau nach Berlin, aber er pendelt auch immer hin und her zwischen den Städten, ist auch mal in Zürich, ist auf Tournee. Und dann der Höhepunkt seiner Karriere und Sie schildern das sehr eindrucksvoll. Also er wird immer populärer, tritt immer häufiger auf, aber die Kasse wird immer leerer. Also die Geldnot wird immer größer. Das sind so Bewegungen, Entwicklungen, die eigentlich widersprüchlich sind.
Oder? Ja, aber das hat natürlich auch mit der Zeit zu tun. Ne? Die Weimarer Republik war natürlich eine Demokratie, die von vornherein schlecht finanziert war, sozusagen. Ne? Also im Grunde war der Staat bankrott, schon bevor er antrat. Einfach eben auch durch den Versailler Vertrag, die Reparationszahlungen, die geleistet werden mussten. Es gab eine hohe Arbeitslosigkeit, es gab den Kampf der Gewerkschaften untereinander mit den Sozialdemokraten. All dies hat natürlich auch die Wirtschaft geschwächt. Und 1923 war sozusagen auch schon das Vorinflationsjahr. Und er kam auf keinen grünen Zweig. Also er hat schon ganz gut verdient, aber die konnten halt kein Geld ansparen.
Aber er war berühmt, so berühmt wie die Comedian
Harmonies. Ja, er war sehr berühmt, das muss man sagen, und sehr begehrt auch. Alle wollten, dass er auftritt, und er war der erste Solokabarettist, wenn man so will. Ne?
Und dann kamen die Nationalsozialisten. Ziemlich bald bekommt Ringelnatz von den Nazis ein Auftrittsverbot. Warum?
Ja. Einfach, weil ich denke, diese Art von Literatur und von Kunst nicht in das nationalsozialistische Weltgebäude hineinpasste, aber auch so gar nicht.
Also ist sehr unbürgerlich natürlich,
es ist
sehr
unbürgerlich,
drastisch.
Es ist drastisch, es ist erotisch und es ist sozialkritisch natürlich. Und er hat die Nazis einfach gehasst und das hat er nie hinterm Berg gehalten damit.
Und er hat ihnen auch nie den kleinen Finger gegeben.
Nein,
oder sonst was.
Niemals, er war völlig kompromisslos und er hat sie gehasst, also auch intuitiv einfach.
Also mit Obrigkeiten hat er ohnehin schon seit Schulzeiten schwierig. Er ist auch von der Polizei mal verhaftet worden wegen dieser unflätigen Gedichte.
Ja, er wurde dann, es kam dann so Prozessen, ne? Weil er irgendwie wegen Sodomie, es gibt ja so ein harmloses, heute lacht man halt drüber, es ist ein Gedicht über eine dicke Dame auf dem Oktoberfest, die dann von einem Elefanten penetriert wird. Ein grotesk komisches Bild, das damals natürlich den Paragraphen der Unzucht berührt hat. Und und so gab es viel Ärger und eben sowas ist auch teuer gewesen.
Ne? Also Ringelnatz immer auf der Suche nach Abenteuer und dem Fremden. War er denn wenigstens in der Liebe fest verankert? Er schreibt ja einmal, ich habe auch kein richtiges Herz, ich bin nur ein kleiner, unanständiger Schalk. Mein richtiges Herz, das ist anderwärts irgendwo im Muschelkalk. Seine Frau, die er Muschelkalk nennt, blieb bis zum Ende auch seine Liebe. Mit ihr blieb er zusammen. Seine einzige Liebe?
Nein, das war nicht seine einzige Liebe. Also er hatte viele Frauen auch wirklich geliebt und auch in Liebesgedichte und zahllose Briefe gewidmet. Es gab eine Frau, die er sehr verliebt hat. Das war Annemarie Ruhland, eine Schauspielerin, die man heute nicht mehr kennt, auch völlig zu Recht. Die hat auch keine Karriere gemacht. Die hat ihn dann verlassen wegen eines reicheren Mannes. Also es gab schon einige Lieben, aber Muschelkalk war natürlich die Frau, die, das darf man nicht vergessen, ihm auch den Haushalt besorgt hat einerseits und natürlich auch sein Leben organisiert hat. Sie war ja auch seine Managerin.
Hat er sie ausgenutzt? Wie ist sie damit klargekommen?
Nein,
sie wird das doch auch geahnt
sagen.
Haben, dass er da viele andere Affären
hat. Das hat sie geahnt, aber das hat sie verdrängt. Also sie hat wohl auch später, ich habe mit ihrem Sohn auch viel Kontakt gehabt, der hat gesagt, nee, da war nie irgendwas. Es war natürlich was, weil er viel unterwegs war und Frauen sich durchaus auch nicht über die Maßen, aber hin und wieder doch interessiert haben. Da kam es natürlich auch zu Affären. One-Night-Stands, wie man heute sagt.
Ringelnatz war konfessionell nicht gebunden. Von der Amtskirche hat er nie etwas gehalten. Sein Vater war auch Atheist. Und doch schreiben Sie, dass Ringelnatz ein frommer Mensch war, der einmal einem anderen Dichter vorwirft, dass dessen Gedichte die Frömmigkeit fehlen würden. Der freche Ringelnatz, der sich durch nichts Grenzen setzen lässt. Fromm, wie geht das denn zusammen?
Wie es zusammengeht, ist immer schwer zu sagen, weil bei Ringelnatz irgendwie alles ja auf wundersame Weise tatsächlich zusammengeht. Aber ich glaube nicht, dass es ein großer Widerspruch ist, weil sein Gottesbegriff ja auch kein Obrigkeitsbegriff ist. Ich glaube, so hat er es nicht gesehen. Er hat ja so einen Schöpfergedanken auch selber immer gehabt. Ja. Er sagt ja auch, ich kann eine Bohrmaschine so lieben wie ein Kind. Also er selber kann ja bestimmen sozusagen, wie sich die Dinge zueinander verhalten. Also er hat Gott, glaube ich, auch eher als Künstler gesehen. Und aber trotzdem natürlich eine Instanz, der mit großer Frömmigkeit und großem Respekt nicht ergeben war, aber sozusagen fast gegenüberstand. Und er hat seine Frau ja auch immer aufgefordert, fromm zu sein, zu beten. Das war ganz wichtig. Es gibt ja auch viele Gebete von ihm, die Kindergebetchen, die nur vordergründig lustig sind. Das ist auch schon ernst gemeint. Also dass da eine Instanz ist, an die man sich zu wenden hat. Ich glaube, so hat er es verstanden.
Also dieses Kindergebetchen, bin ein kleines Zwiebelchen, das wir alle schon mal gehört haben.
Ja.
Ist es auch so, dass er leistet sich die Freiheit, also alles zu schreiben, alles zu sagen, keine Obrigkeit anzuerkennen, natürlich auch alles zu denken, diese Freiheit im Kopf zu leben. Hängt das vielleicht mit diesem Glauben an Gott zusammen? Er kann sich diese Freiheit leisten, weil er ja noch diese letzte Instanz hat, Gott, an die er glaubt.
Ja, das ist gut möglich. Ja, das ist gut möglich. Und er sieht natürlich auch, dass Gottes Welt recht wimmelnd ist, dass da eben viel los ist und dass da vieles nebeneinander bestehen kann. Und ich glaube, das ist ein Modell, das er auch für seine Kunst und für seine Literatur in Anspruch genommen hat. Also eine gewisse Gleichwertigkeit der Geschöpfe, das gilt ja auch für Tiere, die er ja immer auch als göttliche Wesen gesehen hat. Das hat er ja auch oft so gesagt.
Aber in dem Sinne in Religion keine Erlösung gesucht. Also so einen einfachen Religionsbegriff hat er nicht gehabt.
Nein. Erlösung, ob er Erlösung gesucht hat, ich weiß es nicht. Der Begriff kommt bei ihm gar nicht vor. Ich glaube, auch in der Literatur hat er das nicht gesucht. Es ist schwer zu sagen. Ich glaube, dass es einfach für ihn ein großes Wunder war. Also ich glaube, diese Idee eines großen Geschenkes, die hat er immer gehabt. Deswegen hat er seine Kunst auch nicht erklärt. Es gibt ja keine poetologischen Stellungnahmen von ihm.
Interessant ist auch, wie er mit Gegenständen umgeht. Also er belebt die Gegenstände ja häufig, nicht? Ich bin eine alte Kommode oder ähnliches.
Ja, genau.
Das ist eigentlich ein spannender Ansatz,
er gibt
fast schon postmoderner
Ansatz. Ja, kann man so sagen, aber er ist natürlich nicht postmodern, sondern bei ihm ist es ein bisschen einfacher. Also ich glaube, er will sozusagen, also er sieht es alles als Wesen, kleine Wesen heißt ja auch ein Buch von ihm, denen er eine Stimme gibt. Also er gibt sozusagen denen, die keine Stimme haben, gibt er eine Sprache. Das gilt für Kinder, das gilt für Gegenstände. Das gilt für Tiere, wobei natürlich der Gegenstand, das Dinggedicht ja auch eine lange Tradition hat in der deutschen Literatur. Ja, Konrad Ferdinand Meyer oder Rilke eben, der Lampe, und Mörike mit der Lampe und sowas. Ne? Also das kannte er auch. Also man darf ihn sich auch nicht als so naiv vorstellen. Also er war auch schon sehr belesen und stand schon auf einem...
Auch wenn man nun Ihre Ringelnatz-Biografie gelesen hat, bleiben doch ein ganz großer Sack voll Fragen übrig und man hat das Gefühl, man wird Ringelnatz nie ganz verstehen. Warum hatte er zum Beispiel das Skelett eines Kindes, eines Embryos oder sowas im Schrank, das Weihnachten herumgezeigt wurde?
Eins der großen Rätsel Ringelnatzens wahrscheinlich. Es kann natürlich auch ganz banal sein. Also Ringelnatz war natürlich auch ein Liebhaber des Grotesken und der obskuren Rituale. Und er hat dieses Kindergedicht wahrscheinlich in Stuttgart geschenkt bekommen von einem Arzt. In irgendeiner Asservatenkammer wird das gestanden haben. Es ist ein Skelett eines Embryos. Und das haben die immer Weihnachten, also Ringelnatz und seine Frau, aus dem Schrank geholt in München, haben das mit Lametta behängt und haben dann irgendein abstruses Ritual, es ist nicht genau beschrieben, vollzogen an diesem Embryoskelett. Ne? Und gut, es gibt natürlich immer so Interpretationsmuster, dass man sagt, die hatten kein Kind, konnten ja kein gemeinsames Kind haben und vielleicht ist es so eine Beschwörung. Ich glaube das alles nicht. Also ich glaube, es ist natürlich auch ein Ernst, es ist ein religiöser Ernst, vielleicht ist auch ein religiöser Spaß, aber es ist einfach ein Teil dieses großen Spiels, das er mit dem Leben getrieben
hat. Also da darf man nicht mit so einer naiven Küchen- oder Feldpsychologie daran gehen und da was drüber
sollte man, glaube ich, nicht, da kommt man nicht sehr weit.
Ich bin eine alte Kommode, oft mit Tinte oder Rotwein begossen, manchmal mit Fußtritten geschlossen. Der wird kichern, der nach meinem Tode mein Geheimfach entdeckt. Ach, Kind, wenn du ahntest. Auch ein Gedicht von ihm.
Haben Sie, wenn du ahntest, wie Kunitzburger Eierkuchen schmeckt, geht es ja weiter.
Genau.
Und das Lustige ist ja, das Interessante ist ja, dass er, wenn es zu pathetisch wird, dann bricht er es. Ja? Und dann macht er einfach einen Witz, ja? Damit das Pathos nicht bleibt. Sondern er relativiert das. Das kann man natürlich auch, das kann man schön finden, ist auch ein bisschen eine Schwäche in seiner Lyrik. Ja? Dass er also vieles eben auch so der Pointe opfert.
Haben Sie das eine oder andere Geheimfach an dieser Kommode Ringelnatz noch entdecken können oder irgendwas finden können?
Er ist voller Geheimfächer, die er aber auch aufmacht, glaube ich. Ja? Also er öffnet das schon. Es gibt vieles in seinem Privatleben, das man wahrscheinlich nicht erfährt. Und es gibt wohl ein paar Geheimnisse um seine Person, die man nicht lüften kann und die es in irgendeinem Brief gibt, der aber nicht veröffentlicht werden darf. Ich glaube nicht, dass es was wahnsinnig Großartiges ist. Er ist natürlich einerseits ein exaltierter Mensch gewesen, dann aber eben auch ein sehr ernster Mensch und der vieles erlebt hat, der auch viel Schmerzliches erfahren hat. Und so wie jeder Mensch ein Geheimnis hat, hat er sicher auch Geheimnisse gehabt.
Das, was Sie gerade beschrieben, dass er das große Pathetische anbindet oder herunterholt, indem er ein komisches Wort dagegen setzt, das gelingt ihm ja auch wunderbar in diesem Kindergebetchen, das wir angesprochen haben. Ja. Wir haben heute so große Schwierigkeiten, das Wort Gott zu benutzen, weil es alles plattwalzt. Ja. Also wenn ich in einem Gedicht oder in Literatur heute das Wort Gott benutze, da muss man vorsichtig sein. Entweder ist es ironisch, komisch, es ist pathetisch. Und ihm gelingt das irgendwie, dieses Wort Gott zu benutzen und dann, ich bin ein armes Zwiebelchen, oder auch so ein Paradiesbild zu malen. Ich stelle mir den Himmel vor, wie hinterm Brandenburger Tor die Lindenbäume. Ja. Und das in diesem Zusammenhang mit Zwiebelchen und nehme das nicht übelchen. das ist doch großartig. Sie haben das gerade so ein bisschen kritisiert. Ich finde das eigentlich großartig.
Ja, das sind ja Kindergedichte. Ne? Also da ahmt er natürlich auch die Sprache. Er ahmt nicht nach. Also er spricht die Sprache der Kinder. Ja? Ich hatte jetzt das Beispiel mit den Konigsburger Eierkuchen. Nicht? Also wo er halt sagt, ich bin dann mit Fußtritten geschlossen. Also das ist halt viel Schicksal in mir. Und jetzt könnte ich mich ausheulen bei dir und dann mache ich mal lieber so ein Witzchen hier, Konigsburger Eierkuchen. Ne? Und das ist bei ihm sehr, sehr häufig und manchmal ist man ein bisschen ernüchtert. Ja? Es gibt ja dieses schöne Gedicht Überall ist Wunderland, nicht? Also wo sehr viel Weisheit drinsteckt und am Ende sagt er halt, naja, wenn man einen Schneck behaucht, schrumpft er ins Gehäuse, wenn du in den Cognac tauchst, sieht er weiße Mäuse. Das ist natürlich das Kabarett dann, also er braucht die Pointe auch.
Ja, aber auch immer... Und auf einmal steht es neben dir, das Glück, da wird es dann wieder schwer.
Ja.
Das ist schon ernst gemeint, glaube ich.
Das ist ernst gemeint. Wort, er hat alles ernst gemeint, glaube ich. Er hat auch den Spaß ernst gemeint.
Vielen Dank, Hilmar Klute. War einmal ein Bumerang, das Leben des Joachim Ringelnatz, so heißt seine Biografie. Erschienen ist das Buch im Verlag Galliani Berlin. Es hat 240 Seiten und kostet 20 €. Dankeschön.